das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
In verblüffend kurzer Zeit brach vergangenen Dezember das Assad-Regime in Syrien zusammen. Die Hoffnung auf Frieden oder zumindest auf ein Ende der blutigen Kämpfe in dem Bürgerkriegsland war riesengroß. Möglicherweise zu groß. Denn nun erschüttern wieder Kämpfe Syrien. In der Hauptstadt Damaskus gab es heute schwere Explosionen. Israel bombardierte Militäreinrichtungen und reagierte nach eigenen Angaben damit auf die Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Auf der einen Seite die Drusen, auf der anderen Sunniten. Die bilden die Mehrheit im Land. Die Drusen wiederum sind eine religiöse Minderheit, als deren Schutzmacht Israel auftritt. Gewalt gegen Minderheiten gab es seit der Machtübernahme von Präsident al-Sharaa im Dezember schon öfter. In den vergangenen Tagen jedoch eskalierte die Situation im Süden des Landes, in der Stadt Sueda. Von mindestens 300 Toten ist die Rede. Kilian Pfeffer beginnt seinen Bericht jedoch zunächst mit den israelischen Angriffen auf die syrische Hauptstadt.
Luftangriffe live im TV. Als diese Reporterin gerade auf Sendung ist, bombardiert die israelische Luftwaffe das syrische Verteidigungsministerium in Damaskus. Die Journalistin unverletzt, aber mindestens 3 Menschen sollen getötet worden sein. Israel gibt vor, die Drusen, eine religiöse Minderheit, so schützen zu wollen. Denn die Lage für die Minderheit sei ernst, sagt der israelische Premierminister am Nachmittag. Die Armee macht ihre Arbeit, genau wie die Luftwaffe und andere. Wir arbeiten daran, unsere Drusenbrüder zu retten und die Gangs des Regimes zu töten. In dieser Woche ist die Gewalt in Syrien eskaliert. Die Stadt Sueda im Süden, ein Trümmerfeld. Zerstörte Häuser, mindestens 300 Tote, Scharfschützen im Wohngebiet. Heftige Gefechte zwischen drusischen und sunnitisch-islamistischen Milizen. Letztere werden von Syriens Regierungstruppen unterstützt. Drusische Führer rufen seit Tagen zum Widerstand gegen die Übergangsregierung auf. Wir als Syrer müssen aufstehen und uns gegen Erniedrigung und Entwürdigung wehren. Andernfalls drohen uns und unseren Kindern Jahrzehnte der Demütigung. Die Drusen pochen seit Jahren auf eine gewisse Autonomie. Schon unter dem langjährigen Herrscher Assad begehrten sie auf. Auch dem neuen Präsidenten al-Sharaa vertrauen viele Drusen nicht, bezeichnen ihn als Islamisten im Anzug. Unterstützer kamen heute aus Israel. Drusische Glaubensbrüder aus dem Nachbarland überquerten die Grenze. In Damaskus selbst ging die Bevölkerung auf die Straße, zeigte sich nach den israelischen Luftangriffen kämpferisch. Das ganze Volk ist rausgegangen. Wir haben gerufen, nimm uns für den Kampf. Die Angriffe haben uns nicht getroffen, Gott sei Dank. Wir haben keine Angst. Wir fürchten nur Gott. Syrien ist eins. Doch genau das ist eben nicht der Fall, meinen Experten. Wir haben bisher dabei versagt, Syrien als Einheit aufzubauen oder etwas anzubieten, sodass sich jeder repräsentiert fühlt und sicher sein kann, dass er ein Teil des neuen Syriens ist. Nun haben sich die USA eingeschaltet, versuchen auf Israel einzuwirken und sind vorsichtig optimistisch. Wir haben die ganze Nacht und den Morgen mit beiden Seiten verhandelt. Wir deeskalieren und kommen hoffentlich zurück in die Spur. Wir wollen Syrien dabei helfen, das Land aufzubauen und die Situation im Mittleren Osten stabilisieren. Wie aussichtsreich das ist, unklar. Denn am Abend hat die israelische Armee wieder Angriffe geflogen.
Und das wollen wir jetzt mit unseren Korrespondenten in Kairo und in Tel Aviv vertiefen. Zunächst mal zu Ramin Sina, in unserem Korrespondenten für die arabische Welt nach Kairo. Ramin, du warst mehrfach in den vergangenen Monaten in Syrien unterwegs. Was bedeuten diese aktuellen Ereignisse für das Land und für die ja doch noch recht neue Regierung al-Sharaa?
Es ist ein trauriger Tag für Syrien. Syrer töten Syrer in Sueda. Viele, auch ich, hatten gehofft, dass in einem Syrien nach Assad das so schnell nicht mehr passieren wird. Heute ist es dennoch dazu gekommen. Syriens neuer Präsident al-Sharaa hat es nicht geschafft, das Land zu einen. Er hält kein Gewaltmonopol im Land. Zahlreiche der Minderheiten haben eigene Milizen. Die Drusen sind bis unter die Zähne bewaffnet. Viele der Toten rund um das Drusengebiet, rund um Sweida sind Kämpfer von Al-Sharra. Ich habe nicht den Eindruck, dass Al-Sharra die Kontrolle hat über sämtliche sunnitische Kämpfer im Land. Es gab Massaker an den Alawiten im März, jetzt mehr als 300 Tote im Drusengebiet. Das ist ein Rückschlag für das neue Syrien, das ist ein Rückschlag für Al-Sharra, auch auf dem Kampffeld. Das, was wir heute am Abend jetzt hören, ist, dass seine Truppen auf dem Rückzug sind. Und was die Tage gezeigt haben, ist, dass in Syrien jederzeit sehr schnell, sehr heftig die Lage eskalieren kann.
Jetzt war man in den vergangenen Wochen doch eigentlich aber davon ausgegangen, dass Syrien unter Al-Sharra und auch Israel sich irgendwie annähern könnten. Was passiert da jetzt gerade?
Ja, das Gegenteil von Annäherung, was wir heute erlebt haben. Es ist nicht mein Eindruck, dass die israelische Regierung ein Interesse hat an einem starken Syrien als Nachbarland. Im Gegenteil, Israel schwächt Syrien. Seit der Machtübernahme von Al-Sharra im Dezember gab es fast im Wochentag Luftangriffe auf Syrien. Israelische Bodentruppen sind auf syrischem Territorium immer wieder vorgerückt. Heute jetzt diese Machtdemonstration mitten am Tag, mitten in Damaskus zum Bombardieren. Auf der anderen Seite Al-Sharra, da sehe ich mehr Interesse auf Deeskalation, auf Stabilität. Er wirkt als schwacher Präsident und braucht eigentlich Zeit, um seine Macht im Land zu sichern. Es gibt den Traum oder den Wunsch in Washington von den US-Amerikanern, dass im Weißen Haus Trump womöglich einen Friedensdeal irgendwann verkünden könnte zwischen Israel und Syrien. Es gibt immer mehr politische Beobachter hier in der Region, die trauen das Al-Sharra durchaus zu. Es gibt andere, die fürchten wiederum, dass Israel weiter noch mehr syrisches Territorium besetzen könnte, unter dem Vorwand, die Drusen zu schützen. Das ist Spekulation, aber der Tag heute gibt nicht ganz so viel Hoffnung für den schnellen großen Friedensdeal.
Ramin, vielen Dank für die Informationen nach Kairo. Womit wir dann bei der Frage wären, Sophie von der Tann in Tel Aviv. Welches Interesse hat Israel denn wohl, sich gerade jetzt aktiv in den Konflikt in Syrien einzuschalten?
Also die israelische Regierung und das israelische Militär sagen, wir haben es gerade schon gehört, der Schutz der Drusen sei einer der Hauptgründe und die Grenzregion zu sichern. Es gibt ja auch Drusen auf der israelischen Seite und auf den von Israel besetzten Golanhöhen. Und man muss eben auch sagen, dass Israel seit dem Fall des Assad-Regimes auf syrischem Boden vorgerückt ist, dort auch militärische Außenposten errichtet hat, das Gebiet unter seine Kontrolle gebracht hat und diese Besatzung von fremdem syrischen Territorium ist Teil einer militärischen Strategie und es sollen auch weitere Truppen dorthin geschickt werden. Die Truppen sollen in diesem Gebiet gestärkt werden, verstärkt werden. Und gleichzeitig kommt dieses Eingreifen von Israel in Syrien jetzt auch zu dem Zeitpunkt, wo Netanyahu wieder massiv innenpolitisch unter Druck steht, denn er hat gerade seine Regierungsmehrheit verloren.
Ja, du sagst es, der hat heute die Mehrheit verloren, der Regierungschef, nachdem die ultraorthodoxe Schass-Partei die Koalition verlassen hat. Wie geht's denn da jetzt weiter?
Also das heißt erstmal nur in Anführungsstrichen, dass er eine Minderheitsregierung hat, 50 Sitze anstatt von 61, die er mindestens bräuchte für eine Mehrheit. Das heißt aber nicht automatisch, dass es Neuwahlen gibt. Dafür müsste eine Mehrheit im israelischen Parlament in der Knesset abstimmen. Und es ist eigentlich nicht im Interesse der ultraorthodoxen Parteien, die Regierung Netanyahu zu Fall zu bringen, sondern Druck auszuüben, um ihr Gesetz durchzubringen. Ein Gesetz, das die Befreiung der Ultraorthodoxen vom Wehrdienst vorsieht. Und das wollen sie erreichen. Wenn es zu Neuwahlen käme, dann hätte die Regierungskoalition Netanyahu Stand jetzt keine Mehrheit. Und da wissen auch die ultraorthodoxen Parteien, dass sie dann eben schlechtere Chancen hätten. Und Netanyahu wird jetzt erstmal auf Zeit spielen. Ende des Monats ist Sommerpause und dann müssen wir sehen, wie es weitergeht.
Das werden wir. Sophie, danke auch für die Informationen nach Tel Aviv. In Brüssel geht es gerade darum, etwa 2 Billionen Euro auszugeben. Das ist eine Zahl mit 13 Stellen. Diese gewaltige Summe soll dem EU-Haushalt von 2028 bis 2034 zur Verfügung stehen. Und auch wenn jetzt natürlich heftig diskutiert wird, wie und wofür genau das Geld verteilt werden soll, steht wohl vor allem fest, die Ausgaben für Verteidigung werden steigen. Sinken könnten dagegen wohl Subventionen für die Landwirtschaft oder auch für die Entwicklung von wirtschaftlich schwachen Regionen. Das wiederum dürfte in diesen Gegenden für Ärger sorgen, denn oftmals ist das Geld aus Brüssel die Chance für einen Aufschwung. Über die Pläne der EU berichtet Christian Feld.
Nur noch dieses Schild erinnert daran, dass das hier mal ein Industriegelände war. Auch wenn es nach den heißen Tagen nicht so grün ist, der Bürgergarten Triebischwiesen im sächsischen Meißen ist ein Gewinn. So bleibt den Bürgern der Weg direkt an einer Hauptstraße erspart. Der Park ist gefördert mit EU-Geld. Inga Skambrax von der Stadt Meißen kennt ihn noch im Ausgangszustand.
Hier haben wir aus diesem quasi schwarzen, grauen, staubigen, hässlichen Platz, so kenne ich ihn noch, eine 1,2 Hektar große Grünfläche geschaffen. Mit ganz vielen Bäumen, Sträuchern, besonderen Kräuter- und Wiesenarten für die Insektenbindung.
Ein Drittel des EU-Haushaltes geht bisher in die regionale Förderung. Doch in den Regionen Europas haben sie Sorge, dass das weniger werden könnte. Anlass sind die Pläne der EU-Kommissionspräsidentin zum Haushalt. Schon im Vorfeld viel diskutiert, heute präsentiert. Ein kompliziertes Zahlenwerk mit vielen Versprechen. Unter anderem mehr Geld für Verteidigung und Sicherheit. Es ist strategischer, flexibler, transparenter. Wir investieren mehr in unsere Fähigkeit zu reagieren und in unsere Unabhängigkeit. Der laufende EU-Haushalt bis 2027 1,2 Billionen Euro. Welche Bereiche, zum Beispiel Landwirtschaft oder regionale Förderung, wie viel Geld bekommen, wurde bisher für 7 Jahre im Voraus festgelegt. Das System soll sich ändern. Der Vorschlag für die neue Periode ab 2028 2 Billionen Euro, deutlich mehr. Und Förderprogramme sollen flexibler, vereinfacht werden. Flexibilität. Dazu gehört auch, dass die EU-Kommission den nationalen Regierungen mehr Freiheit bei der Verteilung der Gelder geben könnte, was für Ärger im Parlament sorgt.
Der Vorschlag der Kommission bedeutet eine Entmachtung des Europäischen Parlaments. Die Kommission will mit den Mitgliedstaaten alleine über den Haushalt verhandeln, in bilateralen Abkommen. Das Parlament hat keine Kontrollrechte mehr.
Beispiel gemeinsame europäische Agrarpolitik. Die könnte, so die Befürchtung, demnächst in jedem EU-Land anders sein, ohne die bisherige Verlässlichkeit.
Wenn ich mal aus der Sicht eines Landwirts jetzt sagen muss, der konnte sich bis jetzt immer 7 Jahre lang an dem orientieren, was Europa vorgibt. Zunächst muss sich der Bauer daran orientieren, was habe ich gerade für eine Regierung? Wechsle ich jetzt vielleicht nächstes Jahr und für was geben die dann das Geld aus?
Und wo sollen die 2 Billionen Euro herkommen? Unter anderem mit einer neuen Abgabe für große Unternehmen will die EU-Kommission zusätzliche Einnahmen schaffen. Darüber und vieles mehr wird sie jetzt 2 Jahre mit Parlament und Mitgliedstaaten verhandeln und streiten.
Eine Einnahmequelle für die Mitgliedstaaten jedenfalls hat mit dem Klimaschutz zu tun. Denn da greift seit 20 Jahren der EU-Emissionshandel. Und er wirkt in Deutschland offenbar recht gut, wie der heutige Emissionsbericht des Umweltbundesamtes zeigt. Die hierzulande erfassten Anlagen stießen im vergangenen Jahr rund 5,5% weniger CO2 aus als im Vorjahr. Und so funktioniert das Ganze nochmal. Unternehmen, die klimaschädliches Gas ausstoßen, müssen dafür CO2-Zertifikate kaufen. Wenn sie ihre Emissionen senken, dann können sie die Zertifikate an andere Unternehmen verkaufen. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Zertifikate, die man kaufen kann, aber Stück für Stück gesunken. Damit steigt der Druck auf die Unternehmen, weniger CO2 auszustoßen. Diesen Emissionshandel, den gibt es auf der EU-Ebene bislang für Industrieunternehmen, für den Energiesektor und für den Luftverkehr sowie die Seefahrt. Ab 2027 sollen dann auch die Bereiche Gebäude und Verkehr hinzukommen. Laura Kloppenburg.
Der Bus kommt hier nur alle Stunde. Lisa Braun aus Wolfenhausen bei Tübingen nimmt deshalb das Auto. Zum Einkaufen, für ihr Ehrenamt den Weg zur Arbeit. Bevor sie losfährt, der Blick auf die Spritpreisvergleichs-App. Bei 400 Kilometern, die sie pro Woche unterwegs ist, macht jeder gesparte Cent einen Unterschied.
Das ist tatsächlich aber so morgens um die Uhrzeit zunächst die typischen Preise, so 1,70 plus minus.
In die Stadt näher an ihren Arbeitsplatz ziehen will die Verwaltungsbeamte nicht. Die steigenden Spritpreise plagen sie schon länger.
Es ist halt schon so, dass es schon, auch die Belastung ist es bis fast 200 Euro im Monat oder so, die man halt fürs Tanken braucht, weil man halt zur Arbeit muss.
Seit 2021 ist der Preis pro Tonne CO2 in Deutschland von 25 Euro auf 55 angestiegen. An der Zapfsäule spüren Verbraucher das. Auf jeden Liter Benzin kommen allein 16 Cent zusätzlich CO2-Preis obendrauf. Rund 17 Cent sind es beim Diesel. Auch er spürt den Preisanstieg, kommt aber um den fossilen Brennstoff nicht herum. Als Heizungstechniker fährt Andreas Betzler Kunden im ganzen Landkreis an, oft kurzfristig und an abgelegenen Orten. Für seine Kunden sieht er noch ein zusätzliches Problem.
Was eben viel fataler ist, wenn letztendlich ein Kunde eine Ölheizung hat und der im Jahr, ich sage mal, irgendwo 3.000, 4.000 Liter Heizöl benötigt, dann macht es natürlich dann unterm Strich einen enormen Mehrpreis dann aus.
In einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mit Gasheizung fallen schon in diesem Jahr 260 Euro CO2-Kosten zusätzlich zu den Heizkosten an, bei einer Ölheizung 350 Euro. Wenn 2027 der europäische Emissionshandel für Heizen und Verkehr kommt, rechnen manche Experten noch einmal mit einer Verdopplung, andere sogar mit einer Vervielfachung des CO2-Preises. Der Präsident des Umweltbundesamtes befürchtet, dass der für den Klimaschutz sehr wirksame Emissionshandel gerade bei Geringverdienern dann an Akzeptanz verliert.
Die Bürgerinnen und Bürger werden sich fragen, ob Klimaschutz sich vor allen Dingen etwas kostet, während man die Wirkung des Klimawandels ja erst mit dem Zeiteffekt sieht. Also damit wir Legitimation und Akzeptanz bekommen für die CO2-Bepreisung im Gebäude- und Verkehrsbereich, ist eine soziale Ausgestaltung mit einem Klimageld sozial gestaffelt dringend notwendig.
Was seinen Kunden vor allem helfen würde, seien klare politische Entscheidungen, meint Heizungstechniker Andreas Betzler, die ihnen die Unsicherheit nehmen und Planung langfristig möglich machen, etwa beim Einbau einer neuen Heizung. Klimaschutz ja, man müsse die Leute aber mitnehmen.
Ein Stück weit einfach diese Sicherheit fehlt, die was wir vielleicht vor Jahren hatten, dass es einfach in welche Richtung das es geht und dass man einfach nicht allen Sachen immer hinterdrein springen muss, sondern vielleicht einfach auch sagen muss, jetzt gehen wir diesen Kurs und der ist aber vorher richtig überlegt und dann ziehen wir das auch durch.
Durchziehen, das würde sich auch Lisa Braun wünschen. Bei fairer Verteilung der Lasten des Klimaschutzes auf alle Schultern.
Greifen wir das nochmal auf mit Tina Handel in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Tina, bei Verteilung der Lasten fällt das Stichwort Klimageld zwar immer wieder, aber was ist eigentlich aus diesem Vorschlag geworden?
Ja, das ist eine schöne Geschichte aus der Kategorie, was wurde eigentlich aus? Denn die Ampel wollte ja jahrelang ein Klimageld einführen, wir erinnern uns. Das waren ungefähr 150 Euro, von denen da die Rede war. Und dann hieß es aber jedes Jahr, wir können das technisch noch nicht umsetzen. Das sei total kompliziert. Steuer-IDs, Konto, Verbindung und so weiter. Da müsste man irgendwelche Verknüpfungen herstellen. Das war immer die Erklärung aus dem Finanzministerium von Christian Lindner. Dann war es Ende 2024 soweit, dass man das technisch umsetzen konnte. Aber dann war ja die Ampel auseinandergebrochen. Und ehrlicherweise war wohl auch im Haushalt eigentlich gar kein Geld da, was man verteilen konnte. Jetzt ist es so, im Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot steht das Wort Klimageld gar nicht mehr drin. Was aber drin steht, vielleicht etwas schwammig ist, man möchte die Einnahmen aus den CO2-Preisen, die der Staat eben hat, die möchte man an die Bürger zurückgeben. Also da reden wir von ungefähr 18 Milliarden Euro pro Jahr. Aber es steht nicht genau drin, wie man das machen möchte. Es gab aber die Idee aus der Union, dass man das etwa über die Stromsteuer tun könnte. Jetzt wissen wir alle, was aus der Stromsteuer geworden ist. Für Privathaushalte passiert da erstmal nicht viel. Und da bleibt eben die Frage offen, wie schafft man diesen sozialen Ausgleich?
Ja, sozialer Ausgleich für die CO2-Mehrbelastung, das ist ja aber nicht nur ein deutsches Thema. Wie machen das eigentlich andere Länder?
Also es gibt mehrere Länder, die so einen Auszahlungsmechanismus schon länger haben, schon seit einigen Jahren. Das heißt dann nur vielleicht nicht Klimageld, sondern anders. Und das Spannende ist gerade an der Entwicklung, es gab ja jahrelang Vorbildländer, die Klimageldbefürworter immer angeführt haben, etwa Kanada oder Österreich. Und gerade dort ist dieses System aber total unter Druck. Also Österreich zum Beispiel hat den Klimabonus, den es dort gab, gerade wieder abgeschafft. Unter anderem, weil man im Haushalt sparen will, aber durchaus auch, weil es Kritik daran gab, bürokratisch, vielleicht doch nicht ganz so treffsicher. Und dort diskutiert man jetzt eher über andere Maßnahmen. Also zum Beispiel, dass man den Umstieg fördert auf Wärmepumpen und Ähnliches. Dort hat man also eher den Eindruck gewonnen, dass womöglich das Klimageld oder ein Klimabonus doch nicht der Königsweg ist, um diesen sozialen Ausgleich hinzubekommen. Und die Frage ist, ob dann womöglich andere Länder hier etwas anführen, wovon Deutschland lernen kann. Es ist auf jeden Fall klar, 2027 werden die Preise nochmal stark steigen. Es ist aber noch unklar, wie man dafür hinkriegt, den sozialen Ausgleich zu schaffen.
Tina, vielen Dank für die Informationen nach Berlin.
Gerne.
Ein bisschen fühlt es sich an wie früher, als das Vereinigte Königreich noch zur Familie der Europäischen Union gehörte. Premierminister Keir Starmer auf gemeinsamer Mission mit anderen wichtigen Regierungschefs Europas im Mai in Kiew. Überhaupt scheint Starmer den Brexit und die Trennung von der EU in gewissem Maße überwinden zu wollen. Und so empfängt er etwa morgen in London Bundeskanzler Friedrich Merz zu dessen Antrittsbesuch, um gemeinsam einen deutsch-britischen Freundschaftsvertrag zu unterzeichnen. Doch auch die mutmaßlich schönen Bilder morgen werden nicht ganz darüber hinwegtäuschen können, dass Starmers Regierung, gut ein Jahr im Amt nun, mitten in einer ausgewachsenen Vertrauenskrise steckt. Aus London, Christoph Prössel.
Höhen und Tiefen können nahe beieinander liegen. Hier im Seebad Southend-on-Sea kennen Sie das. Labour hat hier vor einem Jahr einen Sieg errungen, doch heute wäre das längst nicht mehr sicher. Im Imbiss im Stadtzentrum sind viele enttäuscht von Labour und Premier Keir Starmer. Im Krankenhaus, wenn man in die Notaufnahme muss, da wartest du 6-7 Stunden. Auch wenn es schlimm ist, warten, warten, warten. Das ist chaotisch. Er schikaniert die, die Steuern zahlen, die Älteren, die, die Unterstützung brauchen. Er musste bei seinen Entscheidungen zurückrudern. Und dann die Migration, das ist das Hauptproblem. Doch es gibt auch Verständnis für die Labour-Regierung, denn die hat einen Berg von Problemen von der konservativen Vorgängerregierung geerbt. Das Land war ruiniert, als Labour übernommen hat. Ein vergifteter Sieg. Labour hat versprochen, die Steuern nicht zu erhöhen. Das werden sie nicht halten können. Die wirtschaftliche Lage ist angespannt im Vereinigten Königreich. Deswegen wollen Keir Starmer und seine Finanzministerin Rachel Reeves sparen. Mit einer Sozialreform wollten sie die Kosten senken. Sie konnten die Pläne nicht durchsetzen. Der Widerstand in der eigenen Partei war zu groß. Sie mussten zurückrudern. Der Druck auf Starmer und Reeves riesig, so groß, dass die Finanzministerin in Tränen dasaß während der Parlamentsdebatte vor 2 Wochen. Persönliche Gründe, sagte sie. Es ist schon bemerkenswert, dass diese Verwundbarkeit so sichtbar wurde. Rachel Reeves hatte das Bild einer eisernen Finanzministerin abgeben wollen, die nicht herumgeschubst werden kann. Den Zickzackkurs der Regierung Starmer nutzen die Rechtspopulisten von Reform UK aus. Nigel Farage spürt den Aufwind, punktet mit dem Thema Migration. Seine Partei liegt in den Umfragen vorne. Der getriebene Premier ließ sich auf die Sprache der Populisten ein. Er sprach von einer Insel der Fremden, eine Anspielung auf die migrationsfeindliche und umstrittene Rede eines konservativen Politikers aus den 60er Jahren. Später entschuldigte sich Starmer. Handwerkliche Fehler, schlechte Kommunikation. In Southend-on-Sea sehen sie ein Thema, bei dem Starmer doch noch punkten könnte, die Außenpolitik. Die tun ja was, vor allem mit Blick auf Europa. Sie wollen eine Annäherung. Der Austritt, das war ein Fehler, denke ich. Die Folgen des Brexits sind für Starmer eine große Belastung. Einfache Lösungen gibt es auch da nicht. Doch die nächsten Wahlen sind noch weit weg, wahrscheinlich in 4 Jahren.
Weitere Kurznachrichten des Tages. Susanne, mit dir jetzt.
Das Rentensystem in Deutschland gerät zunehmend unter Druck. Wenn die sogenannten Babyboomer in den Ruhestand gehen, wird der finanzielle Engpass noch stärker. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat deshalb einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, einen Boomer-Soli. Menschen mit hohen Alterseinkünften sollen einen Teil ihrer Bezüge abgeben, um einkommensschwache Seniorinnen und Senioren mitzufinanzieren. Damit könnten die Renten stabilisiert werden, ohne die Jüngeren zu stark zu belasten. In der gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen dem RBB und seiner früheren Intendantin Schlesinger haben beide Seiten Teilerfolge erzielt. Der Sender muss Schlesinger für Januar 2023 ein Ruhegeld von 18.300 Euro zahlen. Das entschied das Landgericht Berlin. Sie hatte zunächst nur für diesen Monat Anspruch geltend gemacht. Dagegen muss Schlesinger im Zusammenhang mit der Nutzung von Dienstwagen sowie Reisekosten 24.000 Euro zahlen. Im Streit um Bonizahlungen entschied das Gericht für Schadensersatzansprüche des RBB gegen die frühere Senderchefin, ließ aber deren Höhe zunächst offen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Theaterregisseur und Intendant zahlreicher Bühnen Klaus Peymann ist tot. Er starb nach längerer, schwerer Krankheit mit 88 Jahren in Berlin-Köpenick.
Klaus Peymann liebte Dramen und Dramatik, wollte die Zuschauer staunen lassen, die Mächtigen verunsichern. Das Theater war für ihn ein Ort der Einmischung, Kunst, die die Gesellschaft beeinflusst.
Wir Intellektuellen, wir setzen Zeichen. Büchner hat Zeichen gesetzt, Brecht hat Zeichen gesetzt, Kleist hat Zeichen gesetzt, sogar Goethe hat Zeichen gesetzt. Warum sollen wir denn die Klappe halten?
Schon 1956 als Student in Hamburg gründete der gebürtige Bremer sein erstes Theater. Es folgten Engagements in Frankfurt, in Berlin und Stuttgart. Peymann machte sich einen Namen mit Erstinszenierungen zeitgenössischer Autoren deutscher Sprache, wie Peter Handke und Thomas Bernhard.
Ich halte das für vollständig pervers, verblödet und spekulativ und dämlich, dass diese ganzen anderen Regisseure und Theaterdirektoren unentwegt irgendwelche Klassiker wieder hochbügeln.
1986 dann die Direktion des Burgtheaters in Wien, der damals wohl wichtigsten deutschsprachigen Theaterbühne. 13 Jahre lang wurde er hier gleichzeitig bejubelt und angefeindet. Im Berliner Ensemble sollte es so weitergehen, es war seine letzte Bühne als Theaterleiter. Doch sein selbstgestecktes Ziel, in der deutschen Hauptstadt als Theater der Stachel im Arsch der Mächtigen zu sein, erreichte er nach eigener Aussage hier nicht.
Das ist die Belohnung, für die auch diesen Sommer wieder zigtausende steinige Aufstiege und schweißtreibende Wanderungen auf sich nehmen. Ein grandioses Alpenpanorama. Doch mühsam ist nicht nur der Weg zur nächsten Berghütte, sondern auch die Instandhaltung derselbigen. Und der Klimawandel erfordert von den Betreibern zudem so manche Umbauten. Denn vielerorts droht im Alpenraum zum Beispiel Wassermangel. Zu wenig Schnee im Winter, zu wenig Regen im Sommer. Also müssen Berghütten auf das Problem knappes Wasser reagieren. Zum Beispiel mit neuen Sanitärsystemen. Martin Breitkopf war mittendrin auf einer besonderen Baustelle im bayerischen Karwendelgebirge und hat nahe Mittenwald erlebt, mit welch hochfliegenden Mitteln die Hochlandhütte saniert werden muss.
Es ist eine der entlegensten Baustellen in Deutschland. Die Hochlandhütte liegt auf rund 1600 Meter Höhe. Heute sollen neue Kellerwände betoniert werden. Eine echte Herausforderung, denn keine Straße führt hier hoch. Darum kommt der Beton aus der Luft. Eine Aufgabe, die Zentimeterarbeit erfordert.
Der Trichter, was da aufgebaut ist, da müssen wir halt genau mit dem Betonkübel einen halben Meter drüber, dass wir den aufmachen können und dass der Beton genau da reinrinnt.
Volle Konzentration, als die erste Betonladung einschwebt. Vor allem der Pilot braucht jetzt ganz viel Fingerspitzengefühl. Diesmal hat es geklappt. Doch viele weitere Anflüge werden heute noch folgen. Und die Zeit drängt. Jede Flugminute kostet Geld. Der Aufwand ist groß, aber notwendig, um die Hochlandhütte zukunftsfit zu machen. Hans Gartlinger ist ehrenamtlicher Hüttenverantwortlicher und zugleich Bauleiter. Er zeigt, woran es hier oben hapert.
Im Gebirge ist es halt nicht automatisch, dass die Trinkwasserversorgung wie im Tal funktioniert, sondern wir sind hier ja eine Insellösung. Und das heißt, man muss Wasser wirklich auf Hütten irgendwo sparsam verwenden. Alles, was irgendwo hilft, Wasser einzusparen, irgendwo umzusetzen.
Insellösung, das heißt, keine Wasserleitung führt hoch. Darum braucht es Quell- und Schmelzwasser. Um Wasser zu sparen, gibt es eine Premiere auf deutschen Alpenvereinshütten. Hier entsteht eine Trockentrenntoilette. Die funktioniert ohne Spülung und trennt Flüssiges von Festen. Das, was übrig bleibt, soll kompostiert werden, um es dann in der Natur wieder nutzen zu können. Alles ganz ohne jegliche Chemie. Hans Gartlinger führt uns zur Quelle, aus der normalerweise Wasser über diese Leitung zur Hütte gelangt. Doch jetzt fließt nichts.
Im Moment ist wirklich irgendwo die Quelle trockengefallen. Wir kriegen kein Wasser mehr irgendwo von der Quelle. Wir leben jetzt aus dem 20.000 Liter irgendwo Sammelbehälter, aus dem Reservoir und hoffen, dass es bald wieder regnet.
Doch Regen bleibt immer öfter aus. Auch Schnee fehlt zunehmend. Die Folge kein Wasser in der Hütte und dann muss sie schließen. Deshalb hat die Sektion Hochland reagiert. Schon vor Monaten begannen die Arbeiten. Ehrenamtliche stiegen mit auf und packten mit an. Die Hochlandhütte ist beliebt zum Übernachten im Sommer und Herbst. Ihre 30 Betten sind gefragt. Um sie trotz Klimawandel weiter betreiben zu können, musste der alte Anbau weichen. Er bekommt eine Solaranlage, Regenwasser wird gesammelt und eben Trockentrenntoiletten. Inzwischen hat sich vieles getan. Der Umbau soll helfen, den Wasserverbrauch um die Hälfte zu reduzieren. So soll die Hochlandhütte zum Vorbild werden. Hans Gartlinger hofft auf Nachahmer und auf ein Umdenken.
Wenn man aber sieht, wie wir generell das Wasserproblem irgendwo haben, nicht nur im Gebirge, auch nachher im Tal, ist das natürlich auch ein wertvolles und kostbares Gut. Und da gilt es vielleicht auch andere Wege irgendwo zu suchen, da oder da auch wirklich Wasser zu sparen.
Rund 4 Stunden und gut 40 Betonladungen später ist es geschafft. Die Kellerwände sind gegossen, alles hat reibungslos funktioniert. Auch weil das Wetter mitgespielt hat und natürlich dank der erfahrenen Hubschrauber-Crew.
Ja, ist schon anspruchsvoll, aber die Piloten haben genug Erfahrung und Training, dass sie das schaffen.
Heute ist es gut gelaufen, oder? Wieder ja, gut geflogen.
Sehr gut.
Schönes Wetter hat geholfen und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Super, danke. Pirti.
Ja, servus.
Für die Hubschrauber-Crew geht es weiter zur nächsten Baustelle. Und die Hochlandhütte zeigt, Klimaanpassung beginnt dort, wo andere Wege aufhören.
Bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz gab es am Abend das erste Viertelfinale. Die Norwegerinnen, einst der Goldstandard und als erste Mannschaft sowohl Europa- als auch Weltmeister sowie Olympiasieger, trafen auf die Italienerinnen. Eine Begegnung, die es auch in der EM-Qualifikation bereits zweimal gab. Beide Male endete es mit einem Remis. Aber heute war klar, das würde es am Abend auf keinen Fall ein drittes Mal geben. Wie das Spiel also ausging, Sebastian Ried.
Die erste Chance im Stadion von Genf gehört den Italienerinnen Arianna Caruso vom FC Bayern. 8 Minuten gespielt. Italien besser. Dann tauchen zum ersten Mal die Norwegerinnen vorne auf. Heierberg kann den Ball nicht kontrollieren. 0:0 zur Pause. Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit Italien. Cristiana Girelli, die verdiente Führung nach 50 Minuten. Die Kapitänin spitzelt die Hereingabe über die Linie. Kurz darauf auf der anderen Seite Foulspiel im Strafraum, Elfmeter für Norwegen, aber Kapitänin Heierberg vergibt auch ihren zweiten Strafstoß in diesem Turnier. Heierberg bleibt jetzt die Hauptdarstellerin, langer Ball, Italien zögert, 1:1 Ausgleich nach 66 Minuten. Ada Heierberg erst Elfmeter vergeben, jetzt Norwegen wieder rangebracht. Dann die letzte Minute, Flanke Italien wieder, Cristiana Girelli 2:1, der Siegtreffer. Italien jubelt und zieht zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder in ein EM-Halbfinale ein.
Und zum Schluss noch dies. Wir bekommen ja oft Zuschriften, ob wir angesichts vieler aktueller Krisen nicht auch mal gute Nachrichten hätten. Hier ist mal eine. An der Westküste der Südinsel Neuseelands wurde jetzt ein Zwergkiwi entdeckt. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil es 50 Jahre her ist, dass ein Exemplar zuletzt auf dem neuseeländischen Festland in freier Wildbahn gesehen wurde. Bisher hatte man angenommen, dass der flugunfähige Vogel nur noch auf vorgelagerten Inseln und in eingezäunten, raubtierfreien Gebieten vorkommt. Der kleine Kiwi, eines der Nationalsymbole Neuseelands, ist somit die Wiederentdeckung des Tages. Und ob es morgen auch an unserem Himmel Außergewöhnliches zu entdecken gibt, das verrät uns jetzt Sven Plöger. Wie wird das Wetter denn?
Ja, Ingo, es gibt immer Außergewöhnliches zu entdecken, wenn man zum Himmel guckt. Und heute gab es wirklich viel, weil da war richtig was los. Aprilwetter, tolle Wolken, wer es mag, konnte es genießen. Zwischendurch wurde man immer mal nass und einige Regengüsse waren auch mal sehr kräftig und von Blitz und Donner begleitet. Und ich möchte kurz mit der Hilfe von André Hergemöller einsteigen, denn der hat heute in Mettingen, das ist ganz im Norden von Nordrhein-Westfalen, Ortsteil Schlickelde, fotografiert und man sieht diese aufragenden CBs, Cumulonimbus-Wolken, das sind die Gewitterwolken. Und dann ist er nochmal mit dem Zoom näher rangegangen und plötzlich hat man das Gefühl, man ist in der Luftfahrt. Aber das ist von unten fotografiert, also Ästhetik von Wolken, das ist auch immer etwas, was Freude macht, um auch beim Wetter nochmal eine gute Nachricht zu bringen. Und jetzt etwas, was viele freut. Ein Hochdruckgebiet kommt in unsere Richtung. Nur im Moment sind noch die Regenfälle unterwegs, vor allen Dingen unten am Alpenrand. Mit unten meine ich im Süden. Und da regnet es teils noch kräftig, lässt aber sonst in Deutschland nach. Und man sieht aber noch mal neuen Regen hier über die Ostsee reinkommen. Und der wird dann die Osthälfte morgen Vormittag und auch nachmittags beschäftigen. Ist auch noch mal kräftiger, kann auch mal ein Gewitter dazwischen sein. Von der Ostsee wird es dann deutlich freundlicher. Den meisten Regen gibt es am Erzgebirge. Und im Westen und Südwesten setzt sich das hoch durch. Es bringt immer mehr Sonnenschein. Da kommt ein bisschen Sommer. Wir gucken in eine Nacht mit Temperaturen, die liegen meistens zwischen 10 und 15 Grad. Auf Helgoland 17, das ist das Nordseewasser, was ein bisschen wärmt. Morgen Nachmittag im Südwesten 25 bis 27, für die meisten 19 bis 24 Grad. Und dann kommt der Freitag, da gibt es im Nordosten noch mal Schauer und Gewitter, sonst Sommerwetter bis 31 Grad. Samstag auch Sommerwetter, dann aber im Westen die ersten Wärmegewitter, Ingo.
Dann vielleicht wieder mit Wolkenästhetik. Wir werden sehen. Sven, vielen Dank dafür. Soweit die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einem Krimi aus Schweden.
Und zwar mit Håkan Nessers, der unglückliche Mörder.
Morgen sind wir dann in der Halbzeit des nächsten Fußball-EM-Viertelfinalspiels für Sie da, also gegen 10 vor 10. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.